1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Hundebesitzern. Die einen fragen einen, hast du mal einen Euro? Und für die anderen kann das Spielzeug, das Essen, die Kleidung, der Friseur, alles das kann nicht gut und teuer genug sein, um den eigenen Hund zu verwöhnen. Aber wie sieht's erstmal aus, wenn nicht nur der Hund, sondern vielleicht auch das Herrchen oder das Frauchen einen ganz besonderen Stammbaum hat? Über die Hundeliebhaber in den Königshäusern sprechen wir mit unserem Adelsexperten Jürgen Wollitz. Guten Morgen, Herr Wollitz.
Hallo, Herr Wollitz,
ja,
guten Morgen.
Guten Morgen, oder soll ich wow, wow sagen gleich?
Ja, gerne, ja, Herr Wollitz.
So, wer ist denn jetzt der größte Hundenarr in der Welt der Monarchen, Herr Wollitz?
Ja, bei den Monarchen ist natürlich als Kuriosum bekannt und gleichzeitig gefürchtet Königin Elisabeth von Großbritannien, die Queen, die hat ja immer eine Corgi-Meute um sich.
Wie viele sind das?
Ja, das ist immer unterschiedlich. Da sterben nämlich mal welche und da kommen neue dazu. Aber man kann davon ausgehen, dass es immer zwischen 6 und 12 sind.
Ist der das egal, welche und wie viele da mitlaufen? Ist das nur ein Accessoire?
Nein, nein, die kennt sie alle genau bei Namen. Die haben alle ihre Eigenarten. Die haben alle einen Pressnapf, wo der Name draufsteht. Die kriegen auch speziell zubereitete Nahrung. Jeder für sich hat ja einen anderen Geschmack. Und wenn mal mit so einem Hund was ist, es könnte ja auch mal verbleichen, also sterben, dann kriegen die ein Grab.
Okay, und welche anderen Privilegien haben die lustigen Vierbeiner im Schatten der Queen?
Naja, die können sich alles herausnehmen, was sie im Grunde genommen wollen. Die dürfen mal an den wertvollen Perserteppichen nagen. Die dürfen das Personal in die Fersen beißen, ohne dass es da große Schimpfe gibt. Und die dürfen dann auch mal ein kleines Häufchen in den Buckingham-Palast setzen. Das macht ja jemand anders weg. Das muss die Queen nicht machen.
Aber der Rudelleiter ist immer noch die Queen, oder? Wenn sie was sagt, da wird gespurt.
Ja, das ist ja so, wenn man sich einen Monarchen anschaut. In Dänemark haben wir es noch mal ähnlich. Da ist es ja die einzige Sache, wo die Leute was zu sagen haben. Das ist ja bei ihren Hunden. Die müssen richtig kuschen, die können man anschreien, die kann man mit Zuckerbrot und Peitsche verwöhnen oder strafen. Draußen im öffentlichen Leben, da hat die Queen ja nichts zu sagen.
Sie haben gerade gesagt, in Dänemark gibt es auch Hundeliebhaber. Ist es denn weltweit irgendwo bekannt geworden, dass ein monarchischer Hund mal einem, sagen wir mal, ebenfalls sehr adeligen Gast ans Bein gepinkelt hat oder ähnliches?
Naja, der adlige Gast, die sind ja etwas etepeteter auch. Die gehen natürlich rechtzeitig beiseite. Und weil sie alle selbst Hunde haben, also man kann fast davon ausgehen, dass es in jedem Königshaus Hunde gibt, wissen die sehr genau, wann ein Hund die Ohren anlegt oder wann sie nach vorne klappt und lieb sein will. Also da denke ich mal, ist die Gefahr am größten. Nicht so groß, aber es gibt eine ganze Menge Sachen, wo man eben sagt, das ist so kurios, da wird so viel Geld auch ausgegeben. Aber das ist eben Hobby. Andere Leute, ja, sammeln Briefmarken oder sonst was.
Ja, bloß die sterben ja nicht und werden verbuddelt. Egal, Herr Wollitz, Sie haben ja gerade schon gesagt, in jedem Königshaus gibt es Hunde. Sind die überall alle auch so Hunde verrückt oder leben da Hunde teilweise auch wie Hunde?
Also es gibt einige, die leben ganz normal wie Hunde, denn das sind nämlich dann in erster Linie Jachthunde oder sagen wir mal auch Züchtungen. Juan Carlos von Spanien,
der Juan Carlos ist eine Züchtung?
Der züchtet auch Hunde und die werden dann auch gerne mal so verschenkt als Ehrengabe an Präsidenten oder an andere Monarchen oder an Leute aus der Familie. Aber bei der Königin in Dänemark zum Beispiel, die jetzt gerade 40-jähriges Jubiläum hat und in aller Munde ist, da haben die Hunde auf dem Flugplatz in Kopenhagen sogar ein Handtuchstück großes Rasenfeld. Da dürfen sie vorher, weil sie eben sagten, Pipi machen, bevor es ins Flugzeug geht.
Mann, toll, so ein eigenes Stück zum Pipi machen hätte ich auch gerne auf dem Flughafen. Herr Wollitz, Sie haben gerade vorhin gesagt, die werden anständig begraben, die Corgis der Queen. Sie haben auch gesagt, 6 bis 12 springen da immer rum. Wie alt ist Queen Elizabeth II.?
Die ist jetzt 85, wird sie.
Also dann frage ich mich, gibt es hinter dem Buckingham Palace so einen riesigen Grabhügel, ähnlich wie so ein Soldatenfriedhof in Amerika, übersät mit weißen Kreuzen, wo die Corgis alle liegen?
So ungefähr. Und nicht nur da, sondern auch noch in Sandringham und natürlich in Schottland auf Schloss Balmoral. Aber das ist gar nichts Ungewöhnliches. Denken wir mal, Kaiser Wilhelm hat seine Hunde auch in Doorn in Holland begraben, als er im Exil war. Und das berühmteste Hundegrab, der Mann hat gerade 300. Geburtstag oder hätte ihn gehabt, ist doch Friedrich der Große. Der hat sich sogar neben seine Hunde legen lassen, weil er gesagt hat, das ist das einzig Treue im Leben, das sind die Hunde.
Hunde wollt ihr ewig leben. Über das besondere Verhältnis von Monarchen und Hunden sprachen wir mit unserem Adelsexperten Jürgen Wollitz. Herr Wollitz, vielen Dank. Ganz kurz noch, haben Sie einen Hund?
Nein, ich habe einen Papagei.
Naja, wollen Sie sich mit dem begraben lassen, Herr Wollitz?
Genau.
Ja, super. Wir rufen Sie wieder an, wenn es um Pucki geht.
Genau.
Schönen Sonntag. Tschüss.
Danke, ciao.
2-1.
Wenn der feine Herr Finger mir morgens die Wurst von meinem Frühstücksbrötchen klaut, dann sag ich gerne zu ihm, du krummer Hund. Also wir kannten den Ausdruck natürlich auch schon, bevor wir diese Sendung Hund gemacht haben und haben mal recherchiert und sind dabei darauf gekommen, dass das ja eigentlich was ganz anderes ist als ein Kollege, der ein vermeintlicher Freund, der einem die Wurst vom Brot klaut. Denn ursprünglich sind krumme Hunde Zigarren. Warum die so heißen, das besprechen wir jetzt mit Thomas Brunschweiler. Er hat das Buch Raucherfreuden geschrieben. Das ist im Kontrast Verlag erschienen und er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Brunschweiler.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Brunschweiler. Was genau ist ein krummer Hund?
Ja, ein krummer Hund, krumme Hunde sind Zigarren, die schlangenförmig verdreht sind. Und zwar heißen die auf Spanisch auch Culebras, was Schlangen bedeutet. Und es werden immer eigentlich nach kubanischer Tradition drei noch feuchte Zigarren ineinander verdreht.
So, und die raucht man dann auch alle zusammen oder warum wird das gemacht?
Nein, die raucht man dann eben nicht zusammen. Das machen dann wirklich nur die absolut nicht informierten. Nein, man nimmt die dann auseinander und raucht jeweils eine solche verdrehte Zigarre.
Okay, wie ist diese merkwürdige Tradition entstanden?
Ja, also eine sehr einleuchtende Erklärung ist eigentlich die. In Kuba erhielt jeder Torcedor, das heißt jeder Zigarrendreher im 19. Jahrhundert eine Tagesration von 3 Zigarren. Und damit die Arbeiter diese Zigarren nicht nach Hause nahmen und dann weiterverkauften, wurden sie noch in feuchtem Zustand ineinander verdreht, so dass man bei der Ausgangskontrolle dann auch sehen konnte, ob die Zigarrendreher noch andere Zigarren mitnahmen oder eben nur ihre persönlichen.
So, und ich vermute mal, dass diese verdrehten Zigarren damals auch nicht besonders beliebt waren, weshalb man sie wahrscheinlich auf dem Schwarzmarkt auch nicht so gut verkaufen konnte.
Ganz genau. Also das waren an und für sich war das Ausschuss. War, also das hat niemand gekauft, das war auch gar nicht so spannend. Insofern ist es eigentlich interessant, dass heute diese Culebras oder eben diese krummen Hunde wieder eine gewisse Nachfrage haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das nämlich mal in so einem ganz edlen Humidor gesehen, auch mit einem stattlichen Preis. Hat man da aus der minderwertigen Ware per Marketing so eine Sensation gemacht?
Kann man eigentlich schon sagen, ja. Also es ist ja so, dass von Kuba gibt es im Moment vor allem die Patagas Culebras. Die sind so 14,4 Zentimeter lang, 1,5 Zentimeter Durchmesser, also Ringmaß 38. Es ist eigentlich eher eine derbe Zigarre, sagen wir mal, die so ein bisschen Geruch von Revolution, Spelunke evoziert, weniger distinguierten Rauchgenuss. Und ich finde, die ist also in Silberpapier eingepackt, die drei zusammen und haben eine große Banderole. Es ist so ein Genuss für Abenteurer, auch so ein bisschen Outdoor-Zigarre.
So, das ist also quasi der Handelsgoldstumpen des Besserverdienenden. Sehr schöne Sache das. Das heißt, genau. Die werden also auch immer noch hergestellt, aber wenn ich die jetzt rauche, also auch als Zigarrenkenner, das ist schon eine vernünftige Zigarre oder ist das wirklich so Tabakrest und Schrott?
Nee, das ist eine vernünftige Zigarre. Also das ist auch ein Longfiller, das ist an und für sich eine vernünftige Zigarre. Aber sagen wir mal, jetzt gerade bei der Patagas, die ist natürlich hat auf jeden Fall nicht die Qualität einer sehr guten Patagas, einer Lusitania oder so weiter und so weiter. Wobei, also man muss zum Beispiel sagen, dass dann Davidoff hat 1997 auch eine Culebra auf den Markt gebracht, das ist die Linea C aus der Dominikanischen Republik, die ist dann im Gegensatz eben zu dieser ruppigen Patagas eher luxuriös, also die auch ihrem olfaktorischen Auftritt natürlich sehr nobel.
Herr Brunschweiler, eine Frage habe ich aber dann doch noch, und zwar haben Sie ganz am Anfang was gesagt, was mich erstmal schockiert hat, die Zigarrendreher. Also was ist denn bitte dran an dem Mythos, dass ausschließlich junge und wunderschöne Kubanerinnen zwischen ihren Schenkeln diese Zigarren rollen?
So, krumme Schenkel sein, oder?
Na gut, es gab natürlich auch Zigarrendreherinnen. Und klar, aber das mit den Schenkeln, das ist eigentlich ein Mythos. Also der stammt vor allem so aus Carmen und so weiter. Also das ist so eine Männerfantasie, dass die Frauen, also dass gewissermaßen die Zigarren da auf den Schenkel.
Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen, Herr Brunschweiler. Keine Ahnung.
Über krumme Hunde, die Zigarren, sprachen wir mit Thomas Brunschweiler. Er hat das Buch Raucherfreuden geschrieben, das im Kontrast Verlag erschienen ist. Herr Brunschweiler, vielen Dank. Machen Sie es gut.
Ja, danke.
Herzlichen Dank.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
2-1.
Hund ist das Thema der heutigen Sendung und wir sprechen jetzt über einen Windhund, der pro Jahr rund 22 Millionen Menschen kreuz und quer durch die USA befördert. Über den Greyhound sprechen wir. 1914 wurde das Fernbuslinienverkehrssystem erfunden. Nicht ganz so lange, aber dennoch regelmäßig fährt der Autor und Journalist Peter Cross mit den Bussen. Er ist live in Kalifornien und für uns jetzt quasi auch wieder wach. Da ist es nämlich 3 Uhr früh. Guten Tag oder gute Nacht, Mr. Cross.
Ja, gute Nacht, liebe Deutsche.
Gute Nacht. Morgen wird Ihnen das alles vorkommen wie ein wunderschöner Traum, Herr Cross.
Ja, genau das.
Wahrscheinlich ganz anders als die Fahrt mit dem Greyhound. Können Sie sich an Ihre erste Fahrt noch erinnern?
Klar, sicher. Da war ich, sehr klein. Das ist auch schon 40 Jahre her. Und wir fuhren, weil ein bisschen das Geld fehlte in der Familie. Wir mussten unbedingt nach Chicago fahren. Und Papa hat gemeint, also das wäre doch richtig schön, wenn wir alle Greyhound fahren würden. Alles hat natürlich, was, wie bitte Greyhound gesagt, denn damals galt es also als ausgesprochenes Arme-Leute-Vehikel. Aber natürlich Zähne zusammen und rauf auf den Bus. Und das war eine wunderschöne Fahrt. 50 Stunden Tag und Nacht. Der Knabe, der dort fuhr. Und ich meine, ich habe später festgestellt, das war nicht nur der, das sind die Jungs allgemein. Die kümmern sich nicht so arg um Geschwindigkeitsbegrenzungen und derartige Sachen. Die fahren eben einfach nach Lust und Laune drauf los. Das ging wunderschön, wunderschnell. 2200 Meilen nach Chicago und bums waren wir da nach 50 Stunden, war eine herrliche Fahrt. Und seither, klar, gelegentlich fahre ich mit dem Bus.
Ist es immer noch so, dass das Arme-Leute-Vehikel ist? In Filmen sieht es ja immer noch so aus.
Nee, in Filmen sieht es so aus und man sagt es auch gern. Und natürlich, die Amis, Time is Money, fliegen grausig gerne, trotz aller neuen Bestimmungen seit 9/11. Aber ein Arme-Leute-Bus ist es nicht mehr. Es ist eher ein Bus für Menschen, die gerne mal das Land sehen wollen, also ältere Leute, die haben dann die Zeit dazu, weil sie nicht mehr arbeiten und Social Security bekommen. Und ganz junge Leute, die noch nicht im College sind, aber nicht mehr in der High School. Und natürlich unsere europäischen Besucher, die alle ein bisschen so, so Amerika-Romantik mit eben diesem Greyhound verbinden durch die Filme.
Ich habe mich gefragt, warum überhaupt so ein großes Busliniennetz mal hochgezogen wurde in Amerika. Amerika war doch immer das Land der Eisenbahn, oder? Die hatten doch zuallererst so ein tolles Schienennetz.
Wir hatten ein tolles Schienennetz, aber das Tolle an dem Schienennetz war, dass es nur von Osten nach Westen und Westen nach Osten ging, nicht nach Norden und Süden. Diese kleinen Dörfer so auf dem Land, so neben dieser Hauptstrecke Atlantik-Pazifik, die wurden eben einfach nicht bedient.
Aha.
Und da hat dieses Busnetz, das ja oben da in Michigan irgendwo mal anfing, 1914, hat sich also ständig erweitert, weil sie eben gesehen haben, bitteschön, da ist ein Geschäft, da kaufen wir nochmal einen Bus. Inzwischen haben sie 1800 Reisebusse. Durchschnittsalter der Busse ist knapp 10 Jahre, was so auf den ersten Blick nicht so doll ist. Und wie gesagt, die transportieren inzwischen über 20 Millionen Passagiere bis ins letzte, hinterste amerikanische Dorf. Und davon gibt es einen ganzen Haufen.
Gut, wenn wir jetzt so an Busfahren denken, auch innerhalb Deutschlands, so mit Busreiselinien, das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, ist gut 10 Jahre her oder wahrscheinlich sogar noch länger, da hat man nicht viel in den Bussen. Und in Amerika denkt man jetzt immer, die müssen doch ausgestattet sein, da fährt doch quasi ein Casino und eine Küche mit, oder? Wie sind die ausgerüstet, die Greyhounds?
Ja, ungefähr, das Casino und die Küche. Casino kriegt man auf jeden Fall im Internet, und Internet geht neuerdings. Greyhound bietet eine Expresslinie, also einige Expresslinien an, die alle kostenlos drahtlose Internetverbindungen natürlich bieten. Die Jungs haben so eine kleine, sowas Küchenartiges da. Klo haben sie sowieso, weil der Bursche nämlich nicht anhält, wenn er es nicht unbedingt muss. Und es ist einigermaßen gut gemacht und vor allem ist es auf große Strecke eingerichtet. Die haben inzwischen sogar Busse, die mehr Sitzraum bieten. Und natürlich, der große Vorteil beim Greyhound war schon immer der Preis. Ich meine, von Stadt zu Stadt bieten die oft Preise ab $1. Ich meine, das billiger geht's nicht. Zurzeit bieten sie Los Angeles nach Chicago für $99. Das sind 3200 Kilometer in 50 Stunden. Ist einfach, ich meine, billiger geht es nicht. 15 Tage überall hin, $356. 60 Tage kreuz und quer durch Amerika, $556. Das sind €400. Billiger geht's nicht, selbst zu Fuß.
Jetzt haben Sven Oswald und ich einen neuen journalistischen Traum. Einmal mit Peter J. Krause von Los Angeles nach Chicago, 50 Stunden lang im luxuriösen Greyhound-Bus und dabei interviewen, interviewen, interviewen. Aber bis es soweit ist,
nicht mal Zeit auszureden.
Darf er sich nochmal hinlegen.
Prima.
Wir sagen
aber
ganz herzlichen Dank.
Bringt Freunde mit, dann mieten wir so ein Ding und fahren.
Coole Idee.
Bis dann. Barbecue on board. Ciao.
Okay, tschüss. Jens.
2 auf 1.
Jeder Hundehalter in Deutschland muss oder sollte zumindest dafür bezahlen, dass er einen Hund hat, und zwar Steuern. Die Hundesteuer, das haben wir recherchiert, wurde zwar in Großbritannien erfunden, dort jedoch vor fast 25 Jahren wieder abgeschafft. Wahrscheinlich hat sich die Queen beschwert, mit so viel Corgis musste sie auch eine Menge zahlen. Wir haben die Hundesteuer noch und das ist bei weitem nicht die einzige skurrile bis fragwürdige Steuer, die wir haben. Über solche Steuern und über den möglicherweise doch vorhandenen Sinn sprechen wir jetzt mit Sabine Belz aus Rheinberg. Sie ist Steuerberaterin und auch ein Fan unsinniger Steuern, wie wir langsam auch. Guten Tag, Frau Belz.
Hallo, Frau Belz.
Ja, schönen guten Morgen.
Frau Belz, aus welchem Grund gibt es denn eigentlich eine Hundesteuer und nicht zum Beispiel eine Katzensteuer?
Ja, der Grund, der ist eigentlich wirklich sehr fraglich, weil es mittlerweile sogar eine Verfassungsbeschwerde gibt, die beim Bundesverfassungsgericht anhängig ist, weil sich die Tierhalter ungleich behandelt fühlen gegenüber eben den anderen Besitzern von anderen Tieren. Und warum es nur den Hund betrifft, ist eine Frage, die bis heute nicht geklärt ist.
Wofür werden denn die Einnahmen aus dieser Steuer überhaupt verwendet? Um Hundehaufen wegzumachen? Jedenfalls nicht, wenn man durch Berlin geht.
Ne? Genau.
Nein, in gar keinem Fall, weil die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer und die Gemeinde hat, also jede eigene Gemeinde, jede eigene Stadt hat ihre eigene Satzung und die Verwaltung entscheidet, wofür sie die Gelder verwendet. Genauso ist es ja auch bei der Gewerbesteuer oder bei der Grundsteuer oder anderen Gemeindesteuern. Sie sind nicht zweckgebunden und die Gemeinde nutzt es einfach nur zum Auffüllen ihrer Kassen und kann damit machen, was sie möchte.
Na, da freut sich doch die Gemeinde, wenn möglichst viele Hundebesitzer in der Stadt wohnen sozusagen.
Jein. Der einzige Zweck, der damit verfolgt werden soll, ist eigentlich dieser ordnungspolitische Zweck. Das heißt, Städte, die ganz, ganz viele Hunde haben, sollen damit ein bisschen, da soll die Anzahl der Hunde ein bisschen eingegrenzt werden. Das ist der einzige Sinn, den man in dieser Steuer erkennen könnte.
Gut, klappt wahrscheinlich nicht so ganz. Jetzt müsste ja auch jemand kontrollieren, ob man diese Steuer bezahlt hat, wenn man einen Hund hat und so weiter und so fort. Sie haben gesagt, es gibt eine Verfassungsbeschwerde direkt. Angenommen, dieser Beschwerde wird stattgegeben, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder die Hunde werden nicht mehr besteuert oder alle Tiere werden besteuert. Das wäre doch schöner für die Gemeinden, ne?
Richtig. Also, dass der Hund dann nicht mehr besteuert wird, da die Kassen alle ziemlich leer sind, das kann ich mir weniger vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch auf andere Tiere, zum Beispiel auch die Katzen oder Pferde und was wir noch so alles haben, dann umgewälzt wird.
Oh Gott, eine Guppi-Steuer, das wird teuer.
Neons, genau.
Neons wird richtig teuer. So, Frau Belz, das ist jetzt ja ein bisschen merkwürdige Steuer, das haben offenbar auch schon andere festgestellt, aber welche skurrilen Steuern gibt es denn noch so auf der Welt?
Ja, wir hatten zum Beispiel mal die Idee aus England, dass eine Kaugummisteuer eingeführt werden sollte, die ich persönlich eigentlich für ganz sinnvoll erachten würde, weil wenn man mal durch die Stadt geht und hat plötzlich so ein Gerät unterm Absatz kleben, das ist nicht besonders attraktiv.
Stimmt, Frau Belz, aber Moment, das ist doch bestimmt wieder eine nicht gebundene Steuer, womit die Gemeinden ihre Kassen auffüllen und die Kaugummis trotzdem kleben bleiben, oder?
Ja, man könnte eine Zweckbindung in der Satzung festlegen. Das wäre gestattet, nur es macht keiner, damit die Gemeinden eben die Möglichkeit haben, das Geld zu verwenden, wie sie wollen.
Und ich finde auch Zahnpflege-Kaugummis müssten ausgenommen werden, weil die sind ja gesund. Gesundheitsförderlich.
Wenn man sie nicht auf die Straße spuckt, dann ja.
Ja, da pflegen sie ja dann auch nicht mehr die Zähne. Gibt's noch ein paar komische Steuern?
Ja, wir hatten mal aus den Niederlanden die Idee, eine Blumentopfsteuer einzuführen, weil dort sehr viele Blumenkübel und Blumentöpfe draußen vor den Haustüren stehen und das hat man auch als attraktive Einnahmequelle erachtet. Ist aber dann auch wieder verworfen worden, weil man konnte das ja irgendwie nicht umsetzen, ob der Blumentopf jetzt nach drinnen oder nach draußen gestellt wird. Also schlecht nachvollziehbar.
Wie wär's denn mit so einer Arschgeweihsteuer gegen belästigende Tattoos in der Öffentlichkeit?
Ist eine Geschmacksfrage, denke ich, oder?
Also offen gesagt klingt es ein bisschen so, als würden so Städte und Gemeinden überlegen, also Leute rumschicken, die überlegen, sag mal, guck doch mal, ob wir eine schöne Steuer finden, wo wir noch ein bisschen Kasse machen können. Das heißt also, auf die Handy- oder SMS-Steuer braucht man nicht mehr lange warten, oder?
Das denke ich mir. Die SMS-Steuer, die kam von Italien schon mal. Das wurde schon mal angeregt, die einzuführen. Ist bisher noch nicht auf dem Tisch, aber die Ideen wurden schon veröffentlicht. Und ich denke mal, irgendwann kurz über lang wird so etwas kommen, ja.
Jetzt müssen Sie natürlich als Steuerberaterin und Fan komischer Steuern sowas gut finden, logischerweise. Ist ja auch ein bisschen arbeitserhaltend. Aber wenn Sie zwei Schritte zurücktreten, würde eine große Vereinfachung uns allen nicht gut tun?
Sicherlich. Und ich denke, diese vielen einfachen oder kuriosen Steuern, die da zwischendurch auftauchen, sind ja nichts anderes als eine Luxussteuer. Es werden ja laufend neue Sachen erfunden, nur um die Staatskassen zu füllen. Und ich denke, wenn man das Ganze etwas zusammenschnüren würde und würde dann den einen oder anderen Euro auf eine Steuer umlegen, die wirklich jeder bezahlt, nicht, dass man nur immer auf ganz bestimmte Personengruppen zurückgreift, das wäre wesentlich fairer.
Sabine Belz ist Steuerberaterin in Rheinberg. Mit ihr sprachen wir über die Hundesteuer und andere merkwürdige Steuern. Frau Belz, vielen Dank.
Gerne.
Tschüss. Danke. Tschüss.
2-1.
Und jetzt sprechen wir über den roten Hund. Und das ist nicht etwa eine abfällige Beschimpfung für einen Kommunisten. Nein, der rote Hund ist eine Hauterkrankung. Gebildetere Menschen als wir sagen auch Miliaria dazu. Einer dieser Menschen, also dieser Gebildeten, ist unser Arzt und Medizinjournalist Magnus Heyer. Schönen guten Tag, Herr Heyer.
Nein, ganz falsch, guten Morgen. Ich würde das dazu sagen, wenn ich Dermatologe wäre.
Ah.
Dann hätte ich Stil, dann würde ich sagen, ja, Sie meinen den Lichen tropicus oder Sie meinen die Miliaria rubra oder, die übrigens nicht zu verwechseln ist mit der Miliaria crystallica.
Ein Glück sind Sie kein Dermatologe. Guten Tag, Herr Heyer.
Genau, wir, guten Tag, sagen untereinander einfach Hitzepickel.
Wie, Moment. Das ist der rote Hund, ist also Hitzepickel oder wie wir sagen, Mallorca-Akne, ja?
Ja, genau. Hitzepickel, entzündete Hitzepickel. Es geht da nicht um Sonne, es geht da um Schweiß, ist das Problem.
Ah, jetzt kann man bei Sonne Schweiß ganz selten vermeiden, Herr Heyer.
Nee, im Gegenteil, das können Sie sehr gut vermeiden. Wenn die Haut unbedeckt ist, dann wird da auch kein Schweiß drauf sein. Das Problem bei diesen Hitzepickeln oder der Dermatitis hidroica, wie wir Fachleute sagen, ich habe schon immer im Studium Anschluss genommen an diesen dermatologischen, also ich habe schon damals bizarre, wie auch immer, auf jeden Fall geht es darum, dass die Schweißdrüsen abgedeckt sind, sie sind also einfach zu dick eingepackt.
Ja.
Dadurch kann der Schweiß eben nicht abdunsten und dann können die sich entzünden und dann haben sie eben diesen sogenannten roten Hund. Das sind einfach verstopfte Schweißdrüsen und dann kann eben noch hinzukommen, dass sie sich kratzen, einfach durch den Juckreiz.
Ja.
Und dadurch passiert das dann halt eben.
Also wenn ich jetzt mein Kleinkind auspacke, ja, und denke, oh Gott, eine Allergie, dann ist es vielleicht einfach nur zu dick eingepackt gewesen in der überheizten Wohnung, richtig?
Ja, wichtig ist einfach, das dann trocken zu halten, das ist das Erste. Also in der überheizten Wohnung, wie Sie richtig sagen, es geht nicht um Mallorca primär, das ist zwar eine Krankheit, die in einem ihrer vielen, vielen Titel auch Tropica, also Lichen Tropicus, beinhaltet. Aber es geht einfach darum, dass die Leute zu dick eingepackt sind und dass dann eben der Schweiß nicht abfliegen kann. Und insofern wird einfach empfohlen, jawohl, ziehen Sie sich dünner an, ziehen Sie vor allen Dingen Ihre Kleinkinder dünner an, die sich nicht wehren können. Und wenn es dann tatsächlich dazu gekommen ist, ist es auch keine tragische Krankheit. Sie können das durch Zinkschüttelmixtur trocken halten und wenn es ganz, ganz arg kommt, können Sie es auch mit lokalen Antibiotika behandeln. Aber ansonsten ist das keine wirklich schlimme Erkrankung.
Man sollte aber den Lichen Tropicus, den es auch genauso gut in Lüchow-Danneberg gibt wie auf Mallorca, sollte man dann aber nicht, was ja viele tun, irgendwie schmieren mit Melkfett oder ähnlichem.
Nein, Sie müssen das Gegenteil tun. Trocken erstens und zweitens ist ja auch logisch, wenn der Ausgang einer Schweißdrüse verstopft ist, dann werden Sie durch Melkfett dem kaum weiterhelfen, weil dann versiegeln Sie ja die Verstopfung noch zudem und dann passiert ja gar nichts mehr. Also Sie müssen
Wäre Sauna eine Option bei Erwachsenen?
Bitte?
Wäre Sauna eine Option bei Erwachsenen,
Sauna
dass sie sich freischwitzt?
Sauna ist grundsätzlich aus meiner Überzeugung heraus eine Option bei allem. Aber in diesem Fall
bei höchstem Fieber.
Okay.
Herr Heyer, wenn ich jetzt als Elternteil oder auch als selbstbemerkender Inhaber dieses roten Hundes oder einer, sagen wir mal, einer roten Stelle denke,
Sache, oh,
das könnte roter Hund sein, gehe ich dann ganz normal zum Hautarzt und lasse das mal checken? Probiere ich selber erstmal rum, bevor ich da hingehe? Oder gehe ich zum Dermatologen, weil der sich dann freut?
Also im ersten Schritt sauber halten, trocken halten, abwarten. Im zweiten Schritt, wenn es tatsächlich nicht weggeht, zum Hautarzt gehen und oder zum Kinderarzt. Die kennen sich da bei Kindern ja dann nun entsprechend aus. Und im dritten Schritt, gehen Sie zum Hautarzt. Die freuen sich tatsächlich. Ich habe mal, wie schon angedeutet, ich habe früher immer Anschluss genommen an diesen fürchterlichen Begrifflichkeiten. Und ich habe immer gedacht, das wäre so eine Art Kompensation des Ekelfaktors bei Dermatologen. Weil also Hauterkrankungen sind wirklich nicht immer schön. Mhm. Bis mir dann eine wirklich attraktive Kollegin mit wirklich glänzenden Augen erklärt hat, wie ästhetisch reizvoll ihr Fach ist. Daran kann es nicht liegen.
2-1.
Chemie ist, wenn es stinkt und kracht. Zumindest diesen Satz, den hat wohl jeder von uns in der Schule gelernt. Ein Experiment, das diese Kriterien ganz besonders zuverlässig erfüllt, ist der Bellende Hund über Schauexperimente in der Chemie und deren Geschichten sprechen wir mit Professor Dr. Friedrich Kreisel, emeritierter Professor von der Technischen Universität München. Er hat gemeinsam mit Otto Kretz das Buch Feuer und Flamme, Schall und Rauch, Schauexperimente und Chemie Historisches geschrieben und kann uns sicherlich erklären, was es mit diesem bellenden Hund auf sich hat. Guten Morgen, Herr Kreisel.
Guten Morgen, Herr Kreisel.
Guten Morgen nach Berlin.
So, Herr Kreisel, ich habe selber in meinem Chemieunterricht nichts vom bellenden Hund gehört. Was ist das denn eigentlich?
Der bellende Hund ist ein Versuch, der bekannt wurde durch Justus von Liebig. Der kam ja unter Max II. Nach München von Gießen. Und Liebig hat dann angefangen, an seiner Hochschule, der LMU in München, öffentliche Vorlesungen abzuhalten, um so für die Wissenschaft zu werben. Also die Haute-Volée Münchens ging dahin. Und an einem Tag, das war im April 1853, war auch die bayerische Königin dort, dann der ehemalige König Ludwig I. und seine Frau. Und die haben dann einen Versuch vorgeführt über Gase. Da geht es um Schwefelkohlenstoff und Stickstoffmonoxid. Die werden in einem Gasrohr verbrannt und das ist eine wunderbare Leuchterscheinung. Und je nachdem, welchen Durchmesser das Gas hat, hat man einen ganz tiefen oder hohen lauten Ton.
Ah, und das ist dann also quasi, deswegen heißt es so, wie ein bellender Hund. Der jault wahrscheinlich eher, oder?
Bekannt wurde der Versuch aus einem anderen Grund. Oh. Denn bei dieser Vorlesung, bei dem also die königlichen Herrschaften anwesend waren, ereignet sich was Besonderes. Und da schreibt Liebig an seinen Freund Wöhler, der ist Professor in Göttingen, er schreibt, als mich nach der furchtbaren Explosion in dem Raum, wo die Zuschauer saßen, ich mich umschaute und das Blut von dem Angesicht der Königin Therese und des Prinzen Leopold drinnen sah, war mein Entsetzen unbeschreiblich. Ich war halbtot. Es ist also eine Explosion passiert und so haben sie den Versuch auf Drängen der Königin wiederholt, ging dann schnell und dabei macht man manche Fehler. Und an seinen Freund Mohr schreibt er, von der Explosion, die ich in meiner Vorlesung gehabt habe, hast du schon gehört. Die Wunden sind geheilt und wir sind eminent interessant geworden.
Okay,
deswegen ist der Versuch so interessant.
Okay, das heißt aber, der Liebig hat selbst geblutet und sein Blut hat dann die königlichen Antlitze geziert.
Na, der Liebig wurde verletzt am Oberschenkel und die Königin Therese von Bayern, die wurde im Gesicht schwer verletzt. Oh. Und auch Prinz Leutpold. Also es hat wirklich Verletzte gegeben, die Glassplitter sind also wahrscheinlich im Hörsaal überall hingeflogen, haben einige Personen verletzt.
Jetzt muss der Liebig ja ein unglaublich beliebter und geschätzter Mann, Freund, Wissenschaftler gewesen sein, damit da nicht gleich der Kopf rollte oder er in den Kerker kam, oder?
Ja, das waren eigentlich so andere Zeiten damals. Es kam nicht gleich der Staatsanwalt, wenn was passiert ist. Und sicher Liebig war enorm angesehen. Er war also da zu seiner Zeit eigentlich der beste Chemiker Europas und der angesehenste. Und da konnte man also nichts machen.
Wir wollen trotzdem noch ein bisschen zu anderen Experimenten kommen. Wir haben auch etwas von etwas Wind bekommen. Das heißt, die Hölle der Gummibärchen. Ich habe immer gedacht, die Hölle der Gummibärchen, das ist die Fernsehcouch bei mir zu Hause, wenn meine Kinder die Tüte in die Hand bekommen. Aber in der Chemie gibt es da noch was anderes.
Ja, das ist ein sehr schöner Versuch. Allerdings am schönsten auch für Kinder. Und zwar wird der Gummibärchen in einem großen Schlenkrohr, das gefüllt mit etwas Kaliumchlorat, erhitzt. Man macht das Licht aus und dann fängt das Gummibärchen in dieser Schmelze an zu tanzen, verbrennt, das Ganze pfeift und zischt, also ein wunderbarer Versuch im Dunkeln.
Was passiert da chemisch?
Das Gummibärchen sind organische Produkte, die werden praktisch verbrannt. Und man sieht eigentlich anhand, wie lang das brennt und wie intensiv, welche Energie in so einem kleinen Gummibärchen drinsteckt. Also ich versuchte, wäre für Gottschalk auch was gewesen für Serigame. Hat er wahrscheinlich nicht gekannt.
Herr Kreisler, ja. Gibt es denn ein Experiment, wo Sie sagen, das kann jeder bei sich in der Küche machen oder im Kinderzimmer und das ist ganz ungefährlich und ist trotzdem ein tolles chemisches Experiment?
Tolles chemisches Experiment, zum Beispiel mit Indikatoren. Und einfach Indikatoren ist das Blau, gerade Sie sagen wahrscheinlich Rotkohl dazu im Norden.
Genau.
Wenn Sie das also ansäuern mit Essig, dann verändert sich die Farbe. Das sind so Farbexperimente. Und da gibt es sehr schöne Indikatoren auch zum Kaufen, die man dann mit etwas Essigsäure versetzen kann und dann hat man wunderbare Farbreaktionen.
Also Chemie macht Spaß, man muss aber ein bisschen aufpassen und wissen, was man tut. Dann ist es auch was für die lieben Kleinen. Über den bellenden Hund und andere Schauexperimente sprachen wir mit Professor Dr. Friedrich Kreisel. Er ist pensionierter Professor von der Technischen Universität München. Herr Kreisel, vielen Dank.
Vielen Dank nach Berlin und noch einen schönen Tag heute.
Danke, Ihnen auch.
Tschüss. Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.